Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
Herzlich willkommen beim Payment und Banking Fintech Podcast. Heute habe ich einen Gast, dessen Firma ich schon vor langer, langer Zeit immer wieder mal gehört habe, dann auch indirekt mit der Firma in Kontakt war. Aber irgendwie hatten wir bis vor kurzem, Lasse, nie die Möglichkeit oder nie, wie auch immer, haben wir nie direkt miteinander gesprochen. Das haben wir vor kurzem nachgeholt und dann auch sofort gemerkt, eigentlich hörst du mal in dem Podcast. Ich begrüße Lasse von bezahl.de, wobei, nee, eigentlich ist es eine Firma, die Firma heißt anders, aber bezahl.de ist, glaube ich, die Marke. Hallo, Lasse.
Hallo, André. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt zueinander finden und dann holen wir das heute ausführlich nach und holen das nach, was uns in den letzten Jahren noch für wert geblieben ist. Freue mich sehr drauf.
Und lassen die Öffentlichkeit daran teilhaben. Wunderbar. Lasse, magst du ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du? Ich habe gerade schon gesagt, du machst bezahl.de, aber dahinter steckt eine andere oder dahinter, die Firma heißt anders. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, wer du bist und was du machst und was bezahl.de ist.
Gerne, ja. Genau, ich bin Lasse, einer der beiden Gründer, CEO der NX Technologies. Das ist die Company hinter dem Hauptprodukt bezahlt, wie du schon gesagt hast. Company heißt anders, hat auch einen Grund. Wir haben uns für einen englischen Company-Namen damals entschieden, weil wir zur Gründung eben gesagt haben, wir bauen Europas Standard und nicht nur den deutschen Standard. Jetzt sind wir beim deutschen Autohandel, können wir gleich ein bisschen tiefer eintauchen. Sehr konservativer Mittelstand, ja, wo wir gesagt haben, eine deutsche Brand kann da gut funktionieren. Und haben uns da dann für bezahl.de entschieden. Heute, knapp 6 Jahre später, würde ich sagen, war das auch die richtige Entscheidung. Mit den nächsten Schritten, die jetzt gerade anstehen, planen wir jetzt auch geografische Expansion, weitere Länder zu erschließen, wird natürlich dann aber auch sehr wahrscheinlich eine andere Brand stattfinden als bezahl.de. Das heißt, NX Technologies Company, bezahl.de als Hauptprodukt. Genau, und das haben wir vor 6 Jahren gegründet. Ich habe beruflich nie was anderes gemacht, als Startups aufzubauen. Relativ früh begonnen, habe mit 16,5 das erste kleine Business aufgebaut, noch in einem anderen Rahmen. Aber das hat sich so ein bisschen durch meine Karriere dann gezogen. Also DNA ist mit wenig Kapital, nur mit Story gemeinsam Leute davon überzeugen, Geschäft zu machen, Teams aufzubauen. Deutlich ältere Geschäftspartner von überzeugen, Geschäft zu machen, war mit 16,5, glaube ich, eine sehr prägende Erfahrung. Genau, und dann hat sich das durchgezogen. Ich habe eine Zeit lang in Mumbai gelebt, in Sydney gelebt, immer sehr marktorientiert Vertriebsteams aufgebaut und bin jetzt eigentlich auch schon vorbezahlt in die Fintech-Welt abgetaucht. Habe in einem anderen Fintech gearbeitet, da meinen heutigen Mitgründer kennengelernt und so ist dann die Reise gestartet.
Was hast du gemacht früher, bevor du bezahl.de gemacht hast? Also du hast gerade schon ganz kurz angedeutet, dass es um Autohäuser geht. Hast du aber auch gerade schon gesagt, da kommst du nicht her, aber was hast du vorher gemacht, als du vorher schon ins Fintech abgetaucht bist?
Genau, also ich bin in Fintech eingestiegen, was sich darauf konzentriert hat, C2C-Payments abzuwickeln, also auf dem Privatmarkt Autotransaktionen zu lösen. Das Zitat damals war, kann nicht sein, dass wir 2016 schreiben, ich überall digital zahlen kann und somit die größte Transaktion im Leben eines Menschen, der Autokauf, ja, läuft noch wie Pferdekutschen kaufen. Ja, Bargeld gegen Autoschlüssel. Ich weiß nicht, wann du dein letztes Auto mal privat gekauft hast, André, aber am Ende kennt jeder die Stories mit dem Bargeldkoffer durch Deutschland fahren. Und ein Nummernschild guckt raus, ja, so ungefähr.
Ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben, glaube ich, bisher 4 Autos gekauft, obwohl ich schon echt alt bin. Aber Autos sind nicht so ganz meine Leidenschaft. Nee, stimmt nicht. Ich habe mir letztes Jahr nochmal ein Wohnmobil gekauft, kann ich auch unter Auto subsumieren, aber das war das 5. Ansonsten bin ich da wirklich, glaube ich, sehr untypisch.
Ja, passt. So durchschnittliche Zeit sind ja 4-5 Jahre, von daher passt das ja. Ich habe über 30, ja, von daher. Ja, so von daher. Aber dann hast du, das war wahrscheinlich bei einem Händler damals.
Ich habe schon mal verkauft. Mit Bargeld, ehrlich gesagt. Ja. Dann hatte ich plötzlich ganz, ganz viel Bargeld. Da hatte ich in ihren Problemen damit, wo zahle ich das wieder ein? Weil damals war ich schon bei einer Online-Bank und da war es gar nicht so einfach, das Bargeld wieder loszuwerden, wenn du es nicht einfach zu Hause haben wolltest, beziehungsweise über Zeit ausgeben wolltest, sondern wenn du es auf dem Konto haben wolltest. War gar nicht so leicht.
Genau. Ja, absolut. Genau. Und es gab, bis wir dann eben da ein Produkt gebaut haben, keine Lösung außer Bargeld. Weil du möchtest Zug um Zug bezahlen, aber bringt halt Probleme mit sich. Das heißt, diese Company, da war ich nicht Gründer, sondern bin ich an Bord geholt worden für im Endeffekt den Markteintritt, ja, als für Business Development Sales. Und da haben wir ein echt cooles Produkt mit der Wirecard gebaut. Ich brauche heute nicht mehr erzählen, warum nicht mehr mit der Wirecard, aber damals war die Wirecard die einzige Bank in Deutschland, die das technologisch abbilden wollte, konnte, was wir machen wollten und haben so einen digitalen Treuhandmechanismus gebaut. Das heißt, der Autokäufer, der Private, konnte damals bis zu 500.000 auf diesem Konto digital hinterlegen. Der Verkäufer, also als du das Auto verkauft hast, hättest du sozusagen dann die Info bekommen, hey, dein Käufer hat das Geld wirklich hinterlegt, also hat die Kohle auch, ja, ist im Besitz der Kohle, kommt dann zur Fahrzeugübergabe, guckt sich das Auto nochmal an, tritt nochmal zwei Mengen Reifen, ja, und kann dann entweder nochmal einen Preis verhandeln, konnte man in Echtzeit anpassen und dann die Transaktion freigeben und der Verkäufer hat dann eben in Echtzeit eine bestätigte Überweisung sozusagen oder eine Mitteilung über die Überweisung bekommen aus zentraler Stelle. So. Mhm. Und damit konnten wir das Bargeld aus der privaten Autotransaktion im Endeffekt eliminieren. Produkt war super. Wir haben auch, glaube ich, mal die goldene Transaktion gewonnen. Tatsächlich in der Zeit, ja. Also von daher, das ist super angekommen. Aber am Ende B2C-Business. Das heißt, die Customer Acquisition Cost dafür war einfach viel zu hoch. Mhm. Weil man muss natürlich überlegen, alle 5 Jahre kauft ein Mensch ein Auto, ja, ungefähr im Durchschnitt. Und dann muss man diese Person mit Marketing erreichen in dem Moment, wo sie darüber nachdenkt, wie zahle ich die Kiste jetzt eigentlich? So. Und da hatte ich aber sozusagen die ersten Erfahrungen mit Payment und Automotive gemacht. Und wir hatten ein geniales Team da in der Zeit. Und da habe ich eben meinen heutigen Mitgründer Uli kennengelernt, der CTO war in der Company. Und wir haben immer wieder dann angefangen, direkt mit Autohäusern zu sprechen, weil da passiert ja jeden Tag Geschäft. Mhm. Und ich hatte mir dann in der Zeit einfach schon ein großes Netzwerk im Autohandel aufgebaut. Und Uli und ich haben dann irgendwann gesagt, komm, im Endeffekt ist der Bedarf viel größer. Und zwar in einer ganzheitlichen Payment-Management-Plattform für Autohausgruppen. Das heißt, alle Forderungen für Autohändler managen. Kann ich gleich ein paar Geschichten erzählen, was wir so mit eigenen Augen gesehen haben, als wir uns das mal unter die Lupe genommen haben. Aber die arbeiten halt einfach Paper and Pen, ja, Kraut und Rüben. Kontoauszüge ausdrucken und prüfen, ob Gelder eingekommen sind. Und dann haben wir 2018 entschieden, okay, wir gründen eine neue Company, B2B-Plattform, mit dem Ziel, eigentlich alle Forderungen im Automotive-Umfeld zu digitalisieren und automatisiert zu managen. Und so ist dann eben die Entwicklung entstanden zu Bezahl.de.
Okay. Sag mal ganz kurz, bevor wir in das Produkt einsteigen, war es schwierig, diese Domain zu bekommen? Bezahl.de, war das ja ein relativ generischer Begriff und ja, eigentlich fast, gab es die noch oder hast du sie kaufen?
Eigentlich müsste ich jetzt eine riesen Story darum erzählen. Ist aber tatsächlich eigentlich sehr einfach. Die Frage kriegen wir oft gestellt. Wir haben echt nicht viel Geld dafür gezahlt. Die Waffe, also am Ende war es klassisch, ja, ein Broker, die Domain über einen Broker gekauft. Könnte meinen, sie wäre sehr, sehr teuer gewesen, aber war sie tatsächlich nicht.
Also von daher haben wir da. Hätte ich gedacht, weil das ist ja so wirklich echt ein schöner Gattungsbegriff, ne? Und den irgendwie zu besitzen, ist natürlich irgendwie echt schon viel wert, ne?
Ja, die Brand ist Hammer und hat auch super funktioniert. Manchmal sage ich, sie beschreibt aber viel zu wenig, was wir tun. Weil Bezahl.de hört sich rein nach Zahlung an. Was wir tun, ist eben viel, viel größer, weil wir eben ganze Order-to-Cash-Managen für die Autohausgruppen. Mhm. Aber klar, die Brand hat erstmal gut funktioniert.
Ja, ist ja fast eine Aufforderung, ne? Bezahl.de.
Genau.
Also sowas ist schon
sehr deutsch.
Dass
sehr du, deutsch.
Dass und das .de fast ein Ausrufezeichen, wenn du so willst, ne?
Ja, absolut.
So könnte man es fast beschreiben. Erzähl mal so ein bisschen, was ihr tut. Du hast es gerade angedeutet. Also eure Zielgruppe ist, also ihr macht B2B-Geschäft und B2B-Geschäft mit Autohäusern. Ich habe mich dann gerade schon gefragt, sind es die typischen kleinen Autohäuser, die man ganz oft so irgendwo an der Straßenecke noch sieht? Also der Kraut und Rüben Gemischtwarenladen, wo irgendwie die Gebrauchtwagen rumstehen? Oder ist es halt eher das Mercedes-Autohaus, das BMW-Autohaus, was irgendwie aus Stuttgart oder aus München so ein bisschen dominiert wird? Was sind so eure typischen Zielkunden?
Genau, also vielleicht die Frage als erstes beantwortet. Es sind eher die zweite Kategorie. Wir haben uns Go-to-Market auch von der Strategie natürlich erstmal konzentriert, die großen Gruppen zu gewinnen. Also der Markt ist sehr fragmentiert. Also es gibt über 30.000 Standorte, Autohäusern und Werkstätten in Deutschland. Aber am Ende gibt's so 500 große Gruppen, die einen ganz großen Teil des Marktes ausmachen. So. Mhm. Und die haben dann mehrere Autohausstandorte. Das heißt, wenn du eine von der Gruppe gewinnst, hast du direkt 10, 20, 30 Autohäuser, was natürlich vor allem zu Beginn einer Story und einer Company sofort Rückenwind mit sich bringt. Das heißt, wir haben tatsächlich eher die Mercedes, Volkswagen, BMW, Autohausgruppen, die man so kennt. Ich meine, du bist jetzt in Hamburg. In Hamburg kennst du sicherlich irgendwo Krüll oder B&K, Sternauto oder Sternpartner. Alles Kunden von uns. Das heißt, die großen Gruppen, die auch immer den Anspruch haben, was Prozesse angeht, maximal professionell und effizient unterwegs zu sein. Das war so unser, wie man das so schön sagt, Idle Customer, ja, und unser Partner, mit dem wir gestartet sind. Heute stellen wir uns breiter auf. Wir sind bei den großen Gruppen mittlerweile tatsächlich Industriestandard in Deutschland, haben nahezu alle der ganz großen gewonnen und öffnen uns jetzt gerade dafür, dass wir auch den Longtail, die kleineren Autohausstandorte, also so 1, 2, 3 Standorthäuser, als Kunden und Partner gewinnen. Da musst du natürlich im Onboarding dann viel standardisieren, damit du die auch bedienen kannst, sich das lohnt. Die klassischen, ich sag mal, Kiesplatzhändler, die du eben gemeint hast, die sind heute tatsächlich nicht wirklich in unserem Scope, einfach weil da auch zu wenig Transaktionen und zu wenig Geschäft läuft.
Da gab es doch diese komische RTL-Serie, mal diese wunderbaren, irgendwie diese Autoverkäufer und sowas, ne? Ich erinnere mich, also vor oder nach der Formel 1.
Unterhaltsam zu schauen und sicherlich alles Top-Typen, aber fürs Business bisher für uns tatsächlich nicht relevant.
Und sag mal, die großen Ketten oder die großen, wie du es gerade, der Händlergruppen oder wie du es gerade genannt hast, gibt es da für diese Lösung dann nicht Konzernvorgaben? Also musst du dann irgendwie durch solche Prozesse irgendwie bei, lassen wir bei dem Beispiel Mercedes, BMW, Opel, was auch immer bleiben, VW, sind die da nicht gesteuert? Also dass die halt zentrale Vorgaben bekommen für diese Tools?
Nee, tatsächlich. Also man muss sich den Markt so ein bisschen betrachten. Hersteller, Volkswagen und Händler sind komplett unterschiedlich. Das heißt, die Händler sind alles eigenständige Unternehmer. Die großen Gruppen, die man im VW-Bereich oder BMW-Bereich kennt, das sind alles wirklich selbstständige Unternehmer, die auch selber entscheiden dürfen, wie sie ihre Prozesse gestalten. Natürlich gibt es immer mal wieder Konzernvorgaben, vor allem was CI angeht. Wie muss der Showroom aussehen, etc. Das definitiv. Dann gibt es natürlich ein paar einzelne Direktvertriebsautohäuser von Mercedes, von BMW, also Niederlassungen, die sind natürlich dann konzernprozessgesteuert. Dafür öffnen wir uns aber auch gerade. Das heißt, wir sind im Handel gestartet mit den ganzen einzelnen Unternehmern, die auch selber entscheiden können, wie sie ihre Prozesse managen. Öffnen uns gerade aber auch für den Direktvertrieb von Autoherstellern, weil ich weiß nicht, ob du das ein bisschen mitbekommen hast, auch einen Mercedes, auch einen Volkswagen, BMW, die gehen alle in Richtung hier Tesla verkauft direkt an Neuwagen, an Kunden. Warum machen wir es nicht auch? Das heißt, die gehen alle in dieses Agentur-Direktvertriebsmodell. Und dadurch, dass wir sagen, im Automotive-Umfeld wollen wir jede Transaktion managen, egal ob es ein Autohändler ist oder ein OEM, also ein Hersteller, der direkt vertreibt, sprechen wir natürlich auch mit den Herstellern direkt.
Okay, verstanden. Also jetzt wissen wir so ein bisschen, wer eure Kundengruppe ist und erzähl mal, was ihr dann für die tut und wo ich möglicherweise auch als Kunde diese Aufforderung bezahl irgendwo dann auch bekomme.
Ja, sehr gerne. Also am Ende sagen wir sind eine Zahlungsmanagement-Plattform und wir verändern komplett den Weg, wie Autohändler oder eben OEMs bezahlt werden. Bedeutet, der kürzeste Pitch der Welt von bezahlt ist eigentlich, wir übernehmen die Forderung, egal ob ein Auto verkauft wird oder repariert wird im Werkstattbereich. Diese Forderung wird in unsere Plattform reingeworfen, ja, und ab dem Moment übernehmen wir den Rest. Das heißt, wir stellen dann sicher, dass die Forderung sauber und über den besten Weg an den Kunden kommuniziert wird. Wir nennen das
liebevoll. Ganz kurz, lass mich das einmal kurz verstehen. Also das heißt, die Forderung wird draufgeworfen und damit ist der Händler auch schon sicher, er bekommt die Kohle, so ein bisschen so wie bei Ärzten, diese ganzen Abrechnungsagenturen.
Ist eine sehr gute Frage, weil ich gerne auch sage, wir sind wie Factoring, nur ohne teures Factoring. Weil wir sorgen dafür, dass der Händler bezahlt wird und zwar auch schneller und transparent und mit sauberen Daten, aber wir übernehmen nicht das Ausfallrisiko für den Händler. Ja, das macht bei Autos keinen Sinn, ja, auch vom Businessmodell. Aber am Ende ist das Modell und der Advantage für die Händler genau das. Sie geben einfach die Forderung ab, sie haben ihre Leistung erbracht und haben eine vollautomatisierte Plattform, die dafür sorgt, dass das Geld kommt mit den richtigen Daten von der richtigen Person und dann auch noch in einem Weg, wo der Kunde sagt, hey, ich hatte ein tolles Zahlungserlebnis. Bedeutet, und ich erzähle gleich auch, warum es uns gibt und warum, weil oft kommt dann die Frage, warum machen die das nicht mit einem Stripe oder mit einem anderen globalen Payment, mit einer Plattform? Komme ich gleich zu, weil ich glaube, das macht es dann klar, warum es eine dedizierte Lösung für diese riesen Nische braucht. Aber am Ende übernehmen wir den Prozess, wir nennen es liebevoll, der Kunde kriegt eine Zahlungseinladung, ja, das heißt, er freut sich, dass er zahlen darf, meistens auf digitalem Weg, aber wir machen auch analoge Kommunikation für Kunden, die sagen, ich habe keine E-Mail und so weiter, wir machen das auch offline, stellen also sicher, dass jedes Kundenbedürfnis da bedient wird, öffnen dann verschiedene Zahlungswege, das heißt, der Kunde kann normal überweisen, wo wir innovative Lösungen entwickelt haben, wie so Zuordnung von Überweisungen, ja. Der Kunde kann aber erstmals auch sein Auto per Smartphone bezahlen, da hat uns natürlich die damalige Story sehr geholfen, dass wir digitale Payments für Autos ermöglichen, der kann aber im Werkstattbereich bei kleineren Zahlungen dann auch mit PayPal, Apple Pay, voll digitalen Ratenzahlungen etc.
Was beim Auto albern ist, weil wahrscheinlich dann die Kosten viel zu hoch wären und möglicherweise auch die Limits gar nicht ausreichen würden, ne?
Genau, also die finanzieren dann eher, ja, oder leasen das Auto und haben dann trotzdem noch irgendeine Sonderzahlung, die der Kunde leisten muss. Ja. Und im Werkstattbereich ist es aber so, dass wir dann auch einen wunderbaren Touchpoint zum Kunden haben für eben so Ratenzahlungen, also wie man das Embedded Finance Lösung, ja, weil wir eben die Transaktionen managen und ownen. Und Dann wird es spannend fürs Backoffice bei den Händlern, wo die heute unfassbar viel Ressourcen reinstecken, nämlich in dem ganzen Thema Zuordnung und Verbuchung von Zahlungseingängen und dann auch Transparenz herstellen, ist was bezahlt, ja oder nein, ist ein Riesenthema im Autohaus, weil ich darf ein Auto nicht ausgeben, wenn ich bezahlt wurde. Deswegen dieses Zug-um-Zug-Geschäft auch. Und wir stellen eben sicher, dass jeder Stakeholder im Prozess, auch der Kunde, in Echtzeit weiß, okay, Geld ist angekommen, ich kann mich auf mein Auto freuen und die Daten dann in die relevanten Systeme beim Händler gespielt werden, dass auch diese offenen Posten dann ausgeziffert werden. Weil du musst dir vorstellen, ohne uns ist es tatsächlich so, dass die Händler das über Menschenhand machen. Das heißt, die drucken Rechnung aus, verschicken die per Post, dann kommt irgendwann eine Überweisung rein, dann guckt die Buchhaltung ins Konto, bucht das aus. Der Kunde, der überwiesen hat, eine der größten Überweisungen seines Lebens, kriegt nie eine proaktive Info, dass das Geld angekommen ist. Das heißt, die rufen dann beim Verkäufer an und fragen, ist das Geld eigentlich da? Dann sagt der Verkäufer, weiß ich nicht, muss ich in der Buchhaltung nachfragen. Also wirklich Kraut und Rüben. Und warum das so ist, und das meinte ich eben mit, warum machen sie es nicht mit Stripe oder sonst was, ist gar kein Vorwurf gegen den Markt, weil es gab einfach keine Lösung. Du musst dir vorstellen, Autohaus-Systeme sind mega fragmentiert. Volkswagen-Händler nutzen andere sogenannte Dealer-Management-Systeme, wo sie ihre Rechnung schreiben, als Mercedes-Händler. Und BMW-Händler wieder andere Systeme. Das heißt, so globale Payment-Player wie ein Stripe haben immer einen Bogen um Automotive gemacht. Die haben immer gesagt, wir gehen in E-Commerce, ja, und skalieren dadurch. Und Automotive, große Summen, kleine Summen, fragmentierte Systemlandschaft, machen wir lieber einen Bogen rum. Mhm. Jetzt ist Automotive aber vom Außenumsatz doppelt so groß wie E-Commerce, ja, allein in Deutschland. Das heißt, also größte Industrie Europas. Und wir waren eben die ersten Verrückten, die gesagt haben, okay, we crack the code of automotive payment, ja, und integrieren uns in diese fragmentierte Systemlandschaft. Das waren auf jeden Fall anspruchsvolle erste Monate und Jahre, um das hinzubekommen.
Also heute sind wir SAP froh, dass wir so naiv waren.
Genau.
Sondern alles total
die allerwenigsten. Fragmentiert, ja. Okay. Die allerwenigsten haben dann SAP, wirklich nur die Top 10, ja, ganz davon groß, nutzen dann so ein paar SAP. Ansonsten kannst du dir vorstellen, nutzen die alle so Systemhäuser, die dann jeweils 30, 40 Autohäuser als Kunden haben, so ungefähr. Mhm. Ja, ein paar größere gibt's natürlich, was uns dann auch die Expansion in Europa vereinfacht, weil wir dann so schon integriert sind und mit dem System europaweit auch ausrollen können. Aber es ist mega fragmentiert, ganz, ganz viele kleine Systemhäuser und von daher hat sich da keine Payment-Plattform in der Vergangenheit draufgeworfen. Wir waren die Ersten.
Okay, also spannend. Und verändert sich das momentan durch das Thema Elektromobilität? Also weil dadurch sich die Automobillandschaft und möglicherweise auch sowas wie Reparaturen verändert? Oder hat das für euch noch gar keine Auswirkung?
Ist das Auswirkungen? Also es kann natürlich Auswirkungen haben in Zukunft, dass man das Klassische sagt, Elektroautos müssen nicht mehr, brauchen keinen Ölwechsel mehr. Aber die Autohäuser bzw. der gesamte Markt ändert sich ja auch gerade Richtung Mobilitätshäuser und die schauen, wie sichern sie natürlich das Geschäft für die Zukunft. Man sieht eine große Konsolidierung gerade, ja, also dieser Longtail mit den ganzen kleinen Häusern, worüber wir eben gesprochen haben. Man sieht schon, dass da jetzt gerade die großen Gruppen immer größer werden und Konsolidierung stattfindet. Spielt aber uns natürlich total in die Karten, weil die natürlich umso mehr Bedarf an Standardisierung in Prozessen haben. Ja. Mhm. Aber das ganze Thema Elektromobilität, würde ich sagen, ist eher gerade ein Thema, was die Autohausgruppen in der Ausrichtung ihres eigenen Geschäftsmodells beschäftigt.
Und diese ganzen neuen Automobilhersteller, die jetzt gerade kommen, die du gerade auch schon angedeutet hast, die halt eher so Flagship-Stores eröffnen in den Innenstädten. Also Tesla war der erste. Ich glaube, dann waren wie hier die Polestar oder sowas, waren glaube ich dann auch da.
BYD ist gerade sehr.
Die ganzen Chinesen. Versuchst du da auch reinzukommen oder ist das, weil das so super zentral gesteuert ist, noch schwieriger?
Ja, also bolder Statement. Tatsächlich, wir sagen wirklich, wir wollen jede Forderung, jede Transaktion im Automotive-Umfeld managen. Das ist unser Ziel, dafür treten wir an. Das heißt, wir wollen auch mit jedem, der relevant ist in der Branche und Industrie, natürlich dann zusammenarbeiten. Das heißt, wir sind mit diesen New Entries im Austausch. Wir sprechen mit den allen. Und am Ende ist es zum Teil auch so, dass die schneller auf den Zug aufspringen, weil sie sagen, hey, wir wollen uns auf unser Kerngeschäft fokussieren. Wir wollen natürlich
Payment, irgendwo... Ne?
Und Payment ist es ganz, ganz, ganz bestimmt nicht. Also, wenn wir dann kommen und sagen, hey, pass auf, übrigens, wir sind eigentlich White Label Payment Infrastructure für Automotive. Draußen darf gerne dein Logo und dein Look and Feel sein Richtung Kunden. Ja, aber wir wickeln am Ende dieses gesamte notwendige Übel ab. Ja, mit der Zahlungsabwicklung, mit Zuordnung, mit Daten, mit Transparenz, etc. Dann gibt's häufig wenig Argumente dagegen. Und die New Entries entscheiden dann natürlich schnell. weil sie sagen, okay, dann habe ich dafür eine Lösung. Von daher ist das definitiv interessant, aber andererseits muss man natürlich strategisch auch drauf gucken und sagen, okay, wie viele von diesen zig Playern, die gerade in den Markt strömen, werden am Ende auch relevant bleiben, ja? Da bin ich überzeugt, dass es nicht alle sein.
Weil du sagst, die Implementierung oder euer Aufwand ist auch erstmal da, damit du dich integrierst und du musst darauf achten, wie oft du solche Integration, habe ich gerade, ich glaube, verstanden, dass du sagst, ihr habt halt auch einen gewissen Aufwand, ne? Weil du halt sagst, du musst wahrscheinlich dich in die Systeme rein integrieren und sowas und du hast da auch nur begrenzte Ressourcen für oder was ist der Grund, da zu sagen, wir gucken ein bisschen genauer drauf?
Das ist tatsächlich, das haben wir mittlerweile so weit optimiert, dass das gar nicht mehr so ein Riesenthema ist, sondern es geht eher um Opportunitätskosten. Ne? Ich meine, Scale-up, ja, wir sind maximal in Wachstumsphase. Das heißt, jede Sekunde, die du nicht auf den relevanteren Themen verbringst, ist am Ende Opportunität. Das heißt, es geht eher darum, beschäftige ich mich jetzt mit den zig neuen Entries oder nutze ich die Zeit, die ich damit aufbringen würde, nicht eher um bei BMW, Mercedes, VW und bei den großen europäischen Gruppen noch weiter in der Tür zu sein oder noch mehr auszurollen. Das ist eher dann die Frage. Und da gibt's ein paar New Entries, wie gesagt, BYD habe ich eben genannt, wo ich fest von überzeugt bin, dass die auch ihre Story in Europa schreiben.
Ja, das heißt, relevant bleibt, ne?
Natürlich dann. Genau, absolut.
Ja, total. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen beschrieben, was ihr tut und was ja im Payment- oder im Fintech-Umfeld ganz oft der Fall ist, dass dann auch irgendwelche Regulatorik im Spiel ist. Seid ihr irgendwas oder bist du wirklich nur Software?
Ja, tatsächlich sind wir heute bewusst und klar entschieden Tech-Company, um die Geschwindigkeit in der Form hochzuhalten, wie wir es jetzt auch seit Gründung, glaube ich, recht erfolgreich tun, um da einfach den besten Service auch dem Markt gegenüber zu liefern. Das heißt, wir haben regulierte Partner bei uns integriert. Bedeutet für die, wir sind sozusagen der Payment-Orchestrator, ja, der die ganzen Fäden zusammenzieht und die Daten managt und die Integration hat und die verschiedenen Stakeholder informiert etc. Aber für die reine Transaktion haben wir dann verschiedene Payment-Player integriert, sei es Banken, die dann unsere Überweisungsthemen als Bank dahinter abbilden oder Adyen, ja, für dann Kreditkartenthemen etc. als auch verschiedene andere Player für Open Banking, für digitale Finanzierungslösungen etc. Vieles von diesen Themen haben wir aber mit dem Partner dann gemeinsam entwickelt. Ne? Also Beispiel für den Werkstattbereich haben wir eben diese Ratenzahlung mit der VVRB, die man ja kennt, zusammen dann auf die Beine gestellt, weil es auch nicht so einfach ist, eine Lösung von der Stange für Automotive-Werkstatt-Ratenzahlungen zu bekommen. Ne? Aber dafür haben wir dann regulierte Partner, wie das in der Zukunft aussieht, werden wir schauen.
Okay. Bevor wir gleich einsteigen, so ein bisschen in das, wo wollt ihr noch hin? Und ich würde auch gerne verstehen, ob das Thema bezahlt.de, hast du gerade schon als Marke bezeichnet, die jetzt im Automotive eingesetzt ist, ob ihr auch andere Branchen anguckt, also ob du das als Blaupause benutzen kannst, ob es noch andere von diesen lukrativen großen Nischen gibt und welche europäischen Länder ihr anguckt. Wollen wir vorher kurz ein kurzes Spiel spielen und ich habe dir das gerade schon angedeutet im Vorgespräch. Geht schnell und wir versuchen mal ein bisschen da durchzuspringen und die kurze Einstiegsfrage, Hund oder Katze?
Hund.
Cash oder Karte?
Karte.
Angestellter oder Entrepreneur?
Entrepreneur.
Konzern oder Startup?
Startup.
Planen oder machen?
Machen.
Slack oder Jira?
Slack.
BaFin oder SCC?
Ja, muss ich BaFin sagen, ja.
Lindner oder Scholz?
Lindner.
Altmaier oder Habeck?
Schwierig.
Giro oder Debit?
Giro.
Debit oder Credit?
Credit.
Bar bezahlen beim Kartenverweigerer? Oder nächstes Taxi nehmen?
Nächstes Taxi.
Tap oder Swipe?
Tap.
iOS oder Android?
iOS.
Apple Pay oder Karte?
Apple Pay. Großer Fan.
PayPal oder Überweisung?
PayPal.
VC oder Kredit?
VC.
Köln oder Berlin?
Köln.
Köln oder London?
Köln. Du kannst jetzt jede Stadt eigentlich aufzählen, ja. Ja, und wir müssen ja dafür sorgen, dass Köln auf die Fintech-Karte kommt, nachdem ich beim Fintech des Jahres Award, die Story erzähle ich gerne, da wurden dann ja, wurde dargestellt, aus welchen Städten kommen die verschiedenen Startups. Manchmal Berlin natürlich, Hamburg, ich glaube, es stand sogar, ich weiß gar nicht, ob Düsseldorf alleine, und dann stand Greater Cologne Area. Und dazu gehörte dann einfach alles, ja, Ruhrgebiet etc. Von daher. Auf jeden Aber Fall cool. Köln.
Guck mal, es gibt euch, es gibt mittlerweile Xaver, die jetzt gerade gegründet wurden oder jetzt gerade was gemacht haben. Es gibt eine Naro, also es gibt so ein paar mittlerweile, die auch noch in Köln sind. Und ich verstehe deine Leidenschaft für die Stadt ja sehr. Also insofern der ein oder andere.
Vielen Dank.
wird das auch von mir wissen. Europa oder USA?
Europa.
Sparkasse oder Neobank?
Neobank.
Direct Broker oder Neo Broker?
Neo Broker.
Scalable oder Trade?
Scalable.
Thelen oder Klöckner?
Klöckner.
Rad oder Auto?
Auto.
Auto oder Bahn?
Auto.
Vorne links.
Hör mal, wenn unsere Kunden hier zuhören, dann kann ich ja jetzt nicht Bahn oder Rad sagen. Ja. Auto natürlich. Jede Strecke.
Vorne links oder hinten rechts?
Vorne links.
Tesla oder VW?
VW.
VW oder Audi?
Audi.
Handelsblatt oder FT?
Handelsblatt.
Gar kein Geld oder strategischer Investor?
Strategischer Investor.
Bei Rot oder Gelb?
Gelb.
Rot oder Grün?
Grün.
Schwarz oder Rot?
Schwarz.
Buy Now, Pay Later oder Kreditkarte?
Kreditkarte.
PayPal oder Kreditkarte?
PayPal.
Wein oder Bier?
Hat sich geändert. Genau. Ja, Kölsch, genau. Danke. Beides gerne.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hafer oder Kuh?
Kuh.
Papier oder iPad?
Papier.
WhatsApp oder SMS?
WhatsApp.
E-Mail oder SMS?
E-Mail.
Microsoft Office oder Google Office?
Google 100%.
Twitter oder LinkedIn?
LinkedIn.
Das war's. Danke.
Cool. Ja, interessant. Du hast ja gesagt, gespannt, wie viel man da über sich selber nochmal in kurzen Antworten entdeckt.
Ja, oder auch die Leute, Menschen über einen erfahren. Ne? Ist schon lustig. Ja, ne? Also ich hab das geklaut beim Zeit-Online-Podcast, also beim Alles-Gesagt-Podcast. Der Jochen macht das da immer mit den Gästen und stellt dann immer noch ganz, ganz gemeine Fragen, wie zum Beispiel Putin oder Trump. Das
dann damit hast so du mich jetzt verschont. Ja? Bei mir war es nur Altmaier und Habeck. Ja? Da bin ich ja beruhigt.
Ja, genau. Also zwei, drei Joker darf man immer haben. Ja. Ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben und du hast gerade zwei, drei Mal auch bei den Antworten PayPal gesagt und PayPal hat gerade bei euch investiert. Ne?
Absolut, ja.
Magst du ein bisschen was zu euch sagen, wer bei euch bisher investiert hat? Ich habe auch gerade heute witzigerweise bei Deutsche Startups gelesen, dass ihr in einem Growth-Modus seid und wie viel Verluste in Anführungszeichen sich aufgehäuft haben im Laufe der letzten Jahre. Magst du ein bisschen sagen, wer das mitfinanziert hat?
Super gerne. Also tatsächlich haben wir als Fintech und dadurch, dass wir zu Beginn schon ein tolles Team mit 6 weiteren Leuten am Start hatten, hatten wir von Tag 1 Investoren, die wir aber aus unserem Netzwerk auch kannten. Einer davon ist der Rolf Christoph Dienst, ist so ein bisschen Mr. Venture Capital, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, nee. Der hat damals Wellington Partner aufgebaut, mit dem ersten VC, aber mit Initiator der Scout-Gruppe. Ganz, ganz toller Unternehmer, der jetzt eben aus seinem Family Office dann seit Tag 1 bei uns mit investiert hat und den ich fast so als Mitinitiator oder Gründungsmitglied bezeichnen würde, ja, weil er eben mit uns die Story eigentlich seit Null mit aufbaut. Genau, dann haben wir uns relativ früh Business Angels an Bord geholt, einfach weil in der Branche, ich habe es gesagt, ja, ist konservativer Mittelstand, das heißt, viel läuft über Türen öffnen. Ja. Das heißt, wir haben uns relativ früh erfolgreiche Unternehmer, die aber von der DNA zu uns passen, an Bord geholt als Business Angels, die uns dann aber auch wirklich geholfen haben, indem sie Türen aufgemacht haben, entweder zu Autoherstellern oder zu großen Autohausgruppen, weil sie selber erfolgreich Unternehmen im Automotive-Umfeld aufgebaut haben. Das war dann so der nächste Schritt, den wir gemacht haben.
Ab 2018 hast du gesagt, ne? 2018.
2018 war Gründung, genau, 2018 war Gründung. Dann haben wir 2018, 2019 dann eben über Business Angels die Themen finanziert. Und dann kam ja irgendwann die Runde, wo wir Ramin und Michael Hock damals noch über Embedded Capital an Bord geholt haben, was natürlich ein super Schritt war auch in dem ganzen Bereich Fintech und wie machen wir jetzt die Produktausrichtung. Das heißt, Motive ja mittlerweile ist dann in den letzten Runden auch immer mitgegangen und die haben am Ende die erste institutionelle Runde geleadet. Und jetzt war es tatsächlich so, dass wir im November letzten Jahres entschieden haben, wir gehen mit einem Update unserer KPIs und Zahlen raus, weil wir geplant hatten, im Sommer 2024 jetzt erst eigentlich die B-Runde zu machen, einfach für die Expansion und weitere Erschließung von weiteren Märkten. Und dann ist was Schönes eigentlich passiert, muss man ehrlicherweise sagen, fürs Fintech-Umfeld, als Signal vielleicht auch. Wir haben dann ausgewählte Investoren informiert über Q3 und über unsere Zahlen und dann kam einfach eine mega Resonanz zurück. Das heißt, super großes Interesse von verschiedenen, auch wirklich Tier-1-VCs, wo wir gesagt haben, warum jetzt bis Sommer 24 warten, wenn wir nicht jetzt einen tollen Partner oder mehrere tolle Partner an Bord bekommen, um früher das Gaspedal zu treten, ja, mit den Schritten, die klar sind, ja, was wir machen wollen. Und dann haben wir mit PayPal einen echt richtig starken Prozess auf die Beine gestellt. Also da muss ich sagen, hat PayPal einen Mega-Job gemacht und haben dann bis Weihnachten innerhalb von wenigen Wochen Termsheet gezeichnet. Und unser CFO, der Markus Wolf, hat mich gehasst in der Zeit, weil wir seinen strukturierten Prozess für Sommer 2024 natürlich komplett über Bord geworfen haben und einfach dann hands-on diese Runde auf die Beine gestellt haben. Genau, jetzt haben wir es letzte Woche announced. PayPal mit an Bord ist natürlich ein toller Name auch für jetzt diese größeren Enterprise-Kooperationen, die man da auf die Beine stellt. Aber eben mit Seaya, top spanischer VC, der in allen Portfolio-Companies immer Expansion gemacht hat, weil Spanien ist nicht groß genug, um nur aus Spanien ein großes Business aufzubauen. Das heißt, die haben immer Expansion gemacht. Da können sie super unterstützen. Und mit Walter Ventures haben wir dann noch jemanden mit an Bord geholt, wo wir einfach den Partner, der das Investment für Walter auch gemacht hat, einfach schon längere Beziehungen haben, den wir schon über die letzten Jahre einfach kennengelernt haben. Und von daher, glaube ich, ist das einfach auch ein tolles Signal fürs Fintech-Ökosystem, dass solche Runden jetzt in der Zeit wieder möglich sind, ja. Und wenn ich mir den Prozess angucke, dann hat das echt Mut gemacht, ja, für die nächste Zeit wieder. Von daher sind wir da gerade sehr, sehr bullish und sehr überzeugt davon, dass das, was wir gerade tun, richtig ist, bei der Resonanz, die wir da einfach auch erfahren haben in den letzten Monaten.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, was du ja gerade gesagt hast, wenn du mit guten KPIs rausgehen kannst in so einer Phase, in der ihr seid ja keine Early Stage mehr, sondern seid ja eher mittlerweile auf dem Weg zur Richtung Growth. Dann bist du natürlich mit richtig guten Zahlen in diesem Moment. Wahrscheinlich gibt es nicht so viele, die wahrscheinlich so gute KPIs zeigen können. Ich glaube, was wir ja gesehen haben, dass Early Stage sowieso die Finanzierung die ganze Zeit ja jetzt auch wieder losgegangen sind. Da gab es relativ viel. Aber in der Wachstumsphase haben sich wahrscheinlich alle ein bisschen schwer getan, weil in Teilen ja einfach auch eine hohe Burn aufgebaut worden ist, ne? Weil man einfach auch das Geld sehr, sehr einfach bekam und dann einfach erstmal gesagt, okay, ich baue. Wahrscheinlich habt ihr es gut hinbekommen, in der ganzen Zeit einfach auch schon eine ganz gute KPIs aufzubauen, ne? Und vielleicht magst du ein bisschen was zu sagen, wie euer Businessmodell ist. Also was sind die KPIs, auf die ihr guckt? Also neben natürlich Anzahl der Kunden, die ihr wahrscheinlich habt, das sind wahrscheinlich auch Anzahl Payments und dergleichen, aber erzähl mal ein bisschen, wie ihr mit euren Partnern Geld verdient.
Ja, sehr gerne. Und ich kann das nur absolut bestätigen. Ich glaube, dass wir viel gut daran getan haben, in den letzten Jahren uns einfach maximal aufs Business zu konzentrieren und auf die Kunden zu konzentrieren und einfach zu gucken, wie stiften wir hier Mehrwert, wie können wir weiter Traction ausbauen und die Wachstumszahlen zeigen. Dafür hätte man uns sicherlich kritisieren können vor 2-3 Jahren in der Halbzeit, die du auch gerade genannt hast. Da haben wir sicherlich so eine Hype-Runde für uns auch verpasst. Heute bin ich aber ganz froh darum, dass wir den Weg gewählt haben und eher so ein Hidden Champion sind, über den man in den letzten Jahren nicht so, ich meine, wir haben es eingangs ja auch gesagt, wir haben auch nicht gesprochen in den letzten Jahren, weil wir uns einfach maximal auf Markt und Business konzentriert haben und wenig auf Founder-Events unterwegs waren.
Möglicherweise ist dafür, Lasse, Köln gar nicht das Schlechteste, weil wenn du in Berlin gewesen wärst mit dem Thema, wärst du möglicherweise gar nicht drum rumgekommen, hin und wieder mal das eine oder andere Event mitzunehmen. In Köln bist du erstmal ein bisschen weiter weg, bist möglicherweise nicht ganz auf dem Radar und vielleicht sind dann auch die Versuchungen aus dem Karneval nicht ganz so groß, auf Events zu gehen.
Ja, absolut. Genau. Und jetzt machen wir das natürlich vermehrt. Und klar, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren dann auch nachgeholt. Aber für die KPIs, wie du schon sagst, war das einfach, glaube ich, am Ende auch das goldene Mittel. Und Businessmodell, genau. Also wir gucken auf Plattformvolumen, so nennen wir das, also gemanagtes Forderungsvolumen. Da haben wir jetzt im letzten Monat tatsächlich über 600 Millionen Euro Plattformvolumen gemanagt. Das heißt, von den Größenordnungen ist es natürlich bei Automotive auch je Transaktion ein bisschen höher als beim E-Commerce, ja, vom Warenkorb, klar. Aber das ist so das, was wir uns angucken. Wir berechnen unserem Partner eine Order-Fee, also auf sein gemanagtes Volumen nehmen wir eine Fee. Die sieht im Fahrzeugverkauf anders aus als im Werkstattbereich, weil da haben wir Warenkörbe von 20.000 Euro. Da kannst du dann schwierig 1-2% nehmen, weil dann ist die Marge beim Händler weg. Ja. Im Werkstattbereich sieht das dann wieder anders aus, da sind die Warenkörbe kleiner. Und wir haben dann eine Mindestgebühr pro Monat, die sich sozusagen gegen das Volumen gegenrechnet, damit man auch diese schönen Recurring Fees auf jeden Fall hat. Am Ende ist es aber so, dass wir jede Forderung von unseren Partnern managen und deswegen eigentlich jede Transaktion recurring ist, ja, es sei denn, das Business bricht ein von dem Partner. So, das heißt, das ist das Kernbusinessmodell, relativ simpel. Und dann gibt es natürlich wunderschöne Zusatz-Revenue-Streams bei uns durch diese Cross-Selling-Themen, die ich eben einmal kurz angesprochen habe. Dadurch, dass wir dann eine voll digitale Ratenzahlung am perfekten Touchpoint zum Kunden anbieten, können wir da natürlich dann schöne Zinserträge generieren oder Kickbacks generieren.
Die hast du selber in der Hand, diesen Cross-Sell? Oder ist es immer so, dass der Partner dem zustimmt und auch was davon bekommt?
Genau, zweiteres. Also wir machen nichts ohne unseren Partner, aber am Ende ist es ein Win-Win-Win-Thema. Warum? Der Partner hat ohne uns gar nicht die Möglichkeit, so ein fully embedded Ratenzahlungsthema anzubieten, sondern die Situation heute, um so ein bisschen aus der Praxis zu sprechen, ohne uns ist, der Händler hat zwar so eine Ratenzahlungsmöglichkeit über seine tradierten Bankpartner. Das ist aber immer verbunden mit einer Antragsstrecke, die der Serviceberater in Papierform mit dem Kunden machen muss. Der Kunde, der mit dem Audi A4 auf den Hof kommt, will sich aber beim Serviceberater nicht outen, dass er sagt, oh, die 1200 Euro oder 900 Euro Werkstattrechnung, wenn ich die in Raten zahlen könnte, dann wäre das cool. Da will er sein Gesicht Richtung Serviceberater nicht verlieren. Der Serviceberater hat gar keine Lust darauf, weil er davon nichts hat, diesen Service, diesen Ratenzahlungsauftrag dann auszufüllen etc. Und wir sagen, hey, pass auf, der Kunde kann, du, lieber Partner, bietest das dem Kunden voll digital am perfekten Touchpoint an. Er kann sich dann entscheiden und anonym sozusagen für sich diese Ratenzahlung machen, zahlt dann auch die Kosten dafür und du kriegst am Ende dafür sogar einen Kickback und verdienst damit Geld. Das heißt, wir haben eigentlich, also außer vielleicht vereinzelte Partner aus Gründen, haben wir kaum Partner, die jemals gesagt haben, nee, das wollen sie nicht anbieten. Und davon bauen wir natürlich jetzt immer weiter, weil wenn wir darüber reden, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Funding etc. und neben dieser ganzen Thematik Expansion und das Business weiter ausweiten auf neue europäische Länder, ist eben ein Punkt auch dieses Plattform-Produktportfolio weiter auszubauen, indem wir sagen, nicht nur Ratenzahlung im Werkstattbereich, sondern auch Cross-Selling von Versicherungsprodukten an der Zahlung, ja. Cross-Selling von sogar Fahrzeugfinanzierung, ja.
Wollte ich gerade
sagen.
Das
sind jetzt
so
alles Themen, die wir anschieben.
Werkstattrechnung sagst du gerade, aber Autos machst du momentan noch keine Ratenzahlung, ja?
Genau, also die Finanzierung von Fahrzeugen kommt gerade. Also da haben wir jetzt so den Beauty-Contest abgeschlossen und uns verschiedenste Partner angeguckt, die das voll digital dann abbilden können. Damit gehen wir jetzt in der nächsten Zeit tatsächlich dann live.
Musst du da möglicherweise dann die Banken der jeweiligen Autohäuser mit einbinden? Also keine Ahnung, wenn du jetzt VW hast, dann ist die VW-Bank und die haben ja fast alle, haben ja ihre eigenen Finanzierungsbanken dahinter, oder?
Ja, haben sie alle und wir sind mehr als happy, all die Partner und Captive-Banken dann auch anzubinden. Thematisch ist nur das Problem gerade, dass sie keine digitale Strecke haben.
Ja,
und wir sagen und wir sagen halt, pass auf, wir gehen jetzt nicht in eine voll digitale Plattform mit einem Papierantragsprozess. Das heißt, wenn ihr soweit seid, liebe Captive, dann sind wir gerne bereit, euch zu integrieren, aber wir brauchen von euch einen digitalen Prozess. Haben sie heute nicht.
Verstanden.
Das heißt, das machen wir erstmal mit anderen Partnern, aber wahrscheinlich wird es in der Zukunft so aussehen, wie du es gerade gesagt hast, dass wir dann verschiedene Bankpartner in der Plattform für die Finanzierungsprozesse integriert haben.
Aber nochmal ganz kurz, damit die Hörerinnen und Hörer das auch verstehen, also verdienen tust du am Volumen, ja, also du kriegst einen prozentualen Share an den jeweiligen Transaktionen und halt eine Basisfee, so ähnlich wie halt ein normaler Payment Service Provider auch heute sein Geld verdient. Ne? Der hat ja manchmal auch so eine Monatsgebühr, du hast gerade Stripe genannt, aber halt so ein klassisches Modell, wie es halt auch die verschiedenen Payment-Anbieter auch heute sonst haben, ne? Und volumenabhängig, verstanden.
Genau.
Jetzt hast du gerade schon darüber gesprochen, Funding und wohin ihr gehen wollt. Mich würde echt mal interessieren, also was sind die nächsten Länder für das bezahl.de? Wahrscheinlich brauchst du eine andere Marke. Ne? Wahrscheinlich wirst du mit bezahl.de wahrscheinlich irgendwie in Spanien irgendwie nicht so richtig unterwegs
sein. Wir haben lustigerweise, vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir mal über so einen Crowd-Fragebogen mal ein paar Leute in Spanien, Italien und so weiter gefragt, wie klingt bezahl.de für die? Und zwischen negativ, neutral und positiv waren sehr lustige Kommentare mit dabei. Aber das Verwirrende für die alle ist das H. Die kommen nicht klar mit dem H in bezahl.de, dass das nach dem A kommt. Ne?
Okay. So.
Können sie nicht mit umgehen. Von daher, genau. Also
Weltsparen musst du ja irgendwann auch eine andere Marke haben. Nur mit Weltsparen sind sie noch in Deutschland unterwegs, aber mittlerweile heißen die ja ganz noch Raisin. Ne?
Genau. Ähnlich wird es bei uns wahrscheinlich sein, ja.
Also, dass du eine Marke für den Rest of the World hast, oder?
Genau. Also, das ist jetzt gerade der Plan. Wir gehen damit noch nicht raus, aber wird demnächst auch der Fall sein. Das heißt, wir arbeiten dran schon, weil wir uns dagegen entschieden haben, mit Bezahl jetzt zu versuchen, irgendwie mit Bezahl kommen oder so europaweit rauszugehen, einfach weil die Rückmeldung zu Bezahl viel zu kompliziert. Neutral bis negativ viel zu kompliziert. Für Deutschland ist es super und da haben wir eben auch geschafft, eine echte Brand aufzubauen. Das heißt, Bezahl wird auf jeden Fall im deutschen Markt bleiben. Ob für immer oder erstmal übergangsweise, wissen wir noch nicht, werden wir sehen. Aber dafür ist die Marke zu stark im deutschen Autohandel. Und wir bauen jetzt eine europäische Brand auf für die Expansion.
Wobei du wahrscheinlich doch als bezahl.de beim Endkunden, bist du sichtbar oder bist du nur so halb sichtbar?
Ja, wir werden immer weniger sichtbar, sagen wir es mal so. In der Anfangszeit waren wir voll sichtbar. Mittlerweile haben wir ein schönes White-Label-Produkt rausgebracht, was natürlich sehr, sehr gerne dann auch wahrgenommen wird. Und da sind wir dann eigentlich gar nicht mehr sichtbar für den Endkunden.
Also und uns, also dann der Brand nicht ganz so wichtig, auch im internationalen
Richtung Endkunden. Genau, absolut. Also wir sehen uns auch ganz klar als B2B-Player. Ich wurde mal gefragt, ob in unserem Pitch-Deck, wie bei Klarna damals steht, dass wir eine Endkunden-App bauen. Steht es auf jeden Fall nicht.
Okay. Und wenn du jetzt nochmal darüber nachdenkst, du hast gerade gesagt, andere Länder, welches Land kannst du gleich nochmal nachschieben, aber ansonsten gibt es noch andere Verticals? Ich hatte kürzlich mit den Kollegen auch von Nelly, sind ja auch aus dem Motive-Portfolio gesprochen, die sich ja auf Arztpraxen und sowas und nicht doch ein bisschen ähnlich zu dem, was ihr eigentlich auch macht, ne? Weil sie sagen, okay, wir sind im Onboarding dabei, das machst du nicht so richtig, aber wir sind halt auch die Zahlungsmanagement-Plattform, hast du euch, glaube ich, vorhin bezeichnet. So verstehen sie sich ja auch. Siehst du andere Verticals, wo du auch mit bezahl.de reingehen kannst?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich sind wir auch vertical agnostisch. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, vollen Fokus auf Automotive zu werfen, einfach weil die Industrie so riesig ist und wir beide Beine in der Tür haben, da einfach einen Industriestandard zu setzen. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass Vertical-Lösungen auch in der nächsten Zeit gewinnen werden. So. Aber wir haben heute schon Vertical-Kunden auch bei uns im Portfolio, die halt inbound bei uns reingekommen sind. Beispiel Vegatec, auch eine spannende Company tatsächlich, die machen so Photovoltaik-Plattform-Geschäft, haben also auch große und kleine Warenkörbe, überweisungsbasiertes Business. Und für die machen wir auch das gesamte Zahlungsmanagement als Beispiel. Was sind weitere Vertical-Märkte, die sich auch des Öfteren bei uns gemeldet haben oder die wir uns mal angeguckt haben in der Vergangenheit? Möbelhandel. Weiß nicht, wenn du mal eine Küche wird heute auch mit drei verschiedenen Zahlungen, Anzahlungen, Zwischenzahlung per Überweisung, wo immer draufsteht, Verwendungszweck angeben, sonst können wir nicht zuordnen und das nicht managen. Und die Restzahlung wird zum Teil noch irgendwie bar bei Montage gemacht. Auch eine interessante, also Küchen, Möbelhandel, interessantes Vertical. Gesundheit ist auch super interessant, ähnlich.
Oder ist Fahrradhändler besetzt von Jobrad?
Nee, tatsächlich. Fahrradhändler wären auch interessant, nur der Markt ist nicht groß genug. Der ist gerade nicht spannend genug, dass man sich damit jetzt irgendwie beschäftigen würde. So, das heißt, ich sage immer, überall, wo individuelle Debitoren sind, also kein Lastschriftgeschäft, weil das funktioniert, da ziehe ich halt das Geld halt einfach ein, aber individuelle Debitoren und sehr variable Warenkörbe, also auch große Summen, kleine Summen. So. Und im besten Fall dann sogar Multichannel, online und offline. Das können wir halt alles. Und da ist jedes Vertical, was das mitbringt, super spannend. Auch Agenturen können interessant sein. So. Aber wie gesagt, heute und für die nächsten Jahre erstmal wird es ganz klar so sein, dass wir sagen, wir schaffen unseren Fußabdruck, indem wir jede Automotive-Transaktion in Europa managen und orchestrieren. Und dann ist die Story aber weiterhin nach oben offen, weil dann kommen Vertical-Märkte, die man erschließen kann. Dann kann man über das ganze Thema Big Data sprechen, weil wir natürlich hochspannende Daten an Transaktionen haben. All diese Themen kommen noch dazu. Aber wie gesagt, wie eben kurz besprochen, wir sind, glaube ich, immer gut gefahren, sehr, sehr fokussiert zu arbeiten.
Hast du einen Wettbewerber in Deutschland oder Europa?
Ja, der größte Wettbewerber, den wir haben, ist der manuelle Workaround, den der Händler sich über die letzten 50 Jahre aufgebaut hat und auf den ersten Blick sagt, ja, funktioniert doch. Und wenn man dann einen Doppelklick drauf macht, dann wird man bleich, wie der funktioniert und mit wie viel Aufwand, ja, und mit wie viel Schmerzen verbunden.
Aber das sind das die ist tatsächlich EDA-Kosten, ne?
Ja, genau. Ja. Die EDA-Kosten, ja. Genau, das heißt, das ist der Wettbewerb für unsere Plattform, dass wir sagen, wir ersetzen deinen Workaround und digitalisieren und automatisieren deinen Workaround, was natürlich gerade wunderbar funktioniert, weil keiner findet mehr Buchhalter. Ja? Jeder weiß, ich muss die internen Prozesse deutlich effizienter aufstellen, weil da verlieren Autohäuser gerade 2/3 ihrer Marge in diesen ganzen EDA-Kosten und manuellen händischen Prozessen. Und dann gibt's natürlich so ein paar Player, die Teile des Puzzles versuchen zu lösen oder lösen. So Buy Now, Pay Later Provider für After-Sales und Werkstattrechnung als Beispiel. Die dann aber eher gerne bei uns als Zahlungsweg integriert werden möchten. Also eine Plattform, die so wie wir den gesamten Order-to-Cash-Prozess und den gesamten Forderungsprozess, egal ob es für jede Forderung managt, den habe ich noch nicht gesehen.
Und ist sowas wie Request-to-Pay und Instant-Payment für dich Gefahr oder sagst du weitere Payment-Option, wie du es gerade auch bei dem Buy Now Pay Later beschrieben hast?
Absolut. Also ich freue mich drauf, wenn Instant Payment funktioniert, flächendeckend und mit allen Playern.
Ja, weil man macht den Prozess ja nochmal schlanker eigentlich, ne? Auch sowas wie Request to Pay kann ja für dich einfach auch nur. Ich frage mich ja nur, wenn jemand sagt, so, ach, weißt du, das mache ich jetzt einfach, indem ich einfach selber einen Request stelle und das mit seinen EDA-Kosten handelt, das könnte ja manchmal wieder eine Ausrede sein, ne? Dass sie einfach noch eine neue Payment-Option haben und einen Grund mehr zu sagen, ich brauche keine ganze Plattform, ne?
Ja, aber dann ist das Argument hinkt halt, weil dann entscheidet sich dieser Partner oder dieser Player dafür, zu sagen, okay, ich manage dieses notwendige Übel, weil wir stellen uns ja hin und sagen, das notwendige Übel, was dir nichts bringt, das muss einfach funktionieren und zwar im besten Weg. Das nehmen wir dir komplett weg. Und ab eher. Verstanden. Nicht weg, sondern ab. Ne? Und wenn er sagt, ja, ich mache das irgendwie mit eigener Integration und integriere jetzt für meinen Online-Shop, integriere ich irgendein PSP und für meine Überweisungen mache ich das weiterhin mit meinem Buchhaltungsteam und Menschenhand und für die analoge Kasse vor Ort im Showroom habe ich dann meine anderen Mitarbeiter, die dann da das Bargeld annehmen und den Kassenabschluss am Ende des Tages machen. Dann macht das, funktioniert auch. Ja, und es gibt auch noch einige, die sagen, damit fahren sie gerade ganz gut oder sie haben andere Fokusthemen. Aber am Ende ist es dann die Entscheidung für einen manuellen Workaround.
Ja, so. Ja, hast du recht. Lasse, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Oder hast du irgendetwas, was du gerade suchst, was du brauchst? Also suchst du Leute, Funding hast du, glaube ich, gerade genug erstmal eingesammelt. Was hast du noch einen Aufruf an unsere Audience?
Ja, super gerne. Also tatsächlich, das ganze Thema, brauchen wir Leute? Absolut. Also wir heiern gerade an jeder Stelle. Insbesondere eben dieses Thema Expansion bauen wir eben gerade from the scratch auf, was hochspannend ist. Also da gucken wir nicht nur nach irgendwo jungen Talenten, die hungrig sind, sondern tatsächlich auch nach Leuten. Also wir mixen gerade sehr Top-Talente mit Senior-Leuten, die das schon mal gemacht haben oder gesehen haben. Von daher sind wir da, glaube ich, ganz attraktiv für verschiedenste Profile. Also super gerne, aber auch in allen anderen Bereichen. Ja, im Product Expansion mit den eben genannten Embedded Finance-Themen bauen wir gerade neue Teams auf, was, glaube ich, hochspannend ist. Das heißt, da sind wir hochinteressiert an jedem Kontakt, der oder die sagt, sie möchte eines der spannendsten Fintech-Stories Europas mitgestalten. Ja.
Und also finden tut man das unter bezahl.de und man muss sich dafür nicht die Firma, die wir jetzt gerade, glaube ich, nur einmal genannt haben, die dahinter steckt, merken, sondern bezahl.de reicht.
Genau. Und ansonsten, glaube ich, in einem ganz, 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 ganz kleinen Scope unserer Runde ist, glaube ich, trotzdem, wie gesagt, ein schönes, positives Signal für uns alle wieder auch mutig zu sein und proaktiv nach vorne zu gehen und zu machen. Ich glaube, die Zeiten werden jetzt wieder besser. Und von daher sollten wir da positiv nach vorne gucken.
Ja, besser kann ich es ja nicht abrunden. Ich danke dir für deine Zeit.
Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst dann in Köln mal wieder treffen.
Sehr gerne. Danke dir, Lasse.
Danke dir. Mach's gut. Ciao.